Inhaltsangabe erster Teil. Der Sommer der Liebe von Hanna und Michael. Der Beginn von Michaels Obsession. Kapitel 1 bis 5.
Der Roman beginnt eigentlich wie eine normale Liebesgeschichte, oder?
Naja, ungewöhnlich ist aber doch der Altersunterschied zwischen den beiden Protagonisten. Michael Berg, ein Gymnasiast, ist erst 15 Jahre alt. Hanna Schmitz dagegen bereits 36. Und erzählt wird aber das Geschehen aus der Perspektive des inzwischen über 50-jährigen Ich-Erzählers Michael Berg.
Bei der ersten Begegnung der beiden deutet noch nicht viel darauf hin, dass aus ihnen einmal ein Liebespaar wird. Im Herbst 1958 übergibt sich Michael auf dem Heimweg von der Schule vor Hannas Haus. Er hat die Gelbsucht.
Und Hanna säubert ihn und nimmt ihn tröstend in die Arme. Allerdings zeigt sich doch bereits hier, dass ihre körperliche Nähe Michael ein wenig verwirrt.
Ich war kaum größer als sie, spürte ihre Brüste an meiner Brust, roch in der Enge der Umarmung meinen schlechten Atem und ihren frischen Schweiß und wusste nicht, was ich mit meinen Armen machen sollte.
Hanna bringt Michael sogar noch nach Hause. Danach vergehen einige Monate, bis die beiden sich wiedersehen. Michaels Mutter ist doch der Auslöser für die erneute Begegnung von Michael und Hanna.
Richtig. Als Michael von seiner Gelbsucht fast genesen ist, fordert ihn seine Mutter auf, sich bei Hanna für ihre Hilfe zu bedanken. Daher besucht Michael Hanna in ihrer einfachen, kleinen Wohnung.
Die Küche war der größte Raum der Wohnung. In ihr standen Herd und Spüle, Badewanne und Badeofen, ein Tisch und zwei Stühle, ein Kühlschrank, ein Kleiderschrank und eine Couch. Über der Couch war eine rote Samtdecke gebreitet. Die Küche hatte kein Fenster.
Worüber hat er sich denn dann mit Hanna unterhalten? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern.
Nun, der Ich-Erzähler selbst erinnert sich nur noch daran, wie er Hanna fasziniert beobachtet hat. Ein Gespräch mit ihr gibt er bei der Beschreibung dieses Besuchs nicht wieder.
Ach ja, zuerst beobachtet Michael Hanna beim Bügeln. Später zieht Hanna sich in der Küche um. Auch dabei sieht ihr Michael zu, diesmal aber heimlich, vom Flur aus. Er kann die Augen nicht von ihr lassen. Dabei sagt er doch selbst, dass sie üppiger und älter ist als die Mädchen, die ihm sonst gefallen.
Stimmt. Auch ihr herbes, großflächiges Gesicht ist nicht der eigentliche Grund für ihre erotische Ausstrahlung. Michael ist vor allem davon fasziniert, dass Hanna nicht posiert und kokettiert. Ihre Bewegungen erscheinen ihm fließend, anmutig und verführerisch.
Jahre später kam ich drauf, dass ich nicht einfach um ihrer Gestalt, sondern um ihrer Haltungen und Bewegungen willen die Augen nicht von ihr hatte lassen können. Verführung, die nicht Busen und Po und Beine ist, sondern die Einladung, im Inneren des Körpers die Welt zu vergessen.
Als Hanna bemerkt, dass Michael sie anstarrt, schämt er sich und rennt aus der Wohnung. Er ist halt doch noch ein Junge.
Michael selbst empfindet seine Reaktion als kindisch und ärgert sich darüber. Später denkt er immer wieder über seinen Besuch bei Hanna nach und versucht zu verstehen, was ihn so erregt hat. Dabei überwältigt ihn jedes Mal erneut das körperliche Verlangen nach Hanna.
Er hat ja auch nicht gerade viel Ablenkung von seinen Fantasien. Er darf noch immer nicht die Schule besuchen. Der Arme leidet nun stark unter seinem schlechten Gewissen. Seine Gedanken über Hanna erscheinen ihm unrecht.
Dafür ist wohl seine moralische Erziehung verantwortlich. Dennoch möchte er Hanna unbedingt wiedersehen.
Ich erfuhr Tag um Tag, dass ich die sündigen Gedanken nicht lassen konnte. Dann wollte ich auch die sündige Tat.
Michael argumentiert vor sich selbst, dass ein weiterer Besuch bei Hanna die einzig vernünftige Lösung für sein moralisches Problem darstelle. Trotzdem kann er sich später nicht erklären, woher er schließlich den Mut genommen hat, erneut zu Hanna zu gehen. Er glaubt, dass sein Handeln nicht immer seinem Denken und Entscheiden entspreche.
Das Liebesritual von Hanna und Michael, Kapitel 6 bis 9.
Schon nach einer Woche steht Michael wieder vor Hannas Tür. Hanna ist jedoch nicht zu Hause, daher wartet er im Treppenhaus. Schließlich taucht Hanna in der Uniform einer Straßenbahnschaffnerin auf. Sie schickt den Jungen in den Keller, um Koks zu holen. Dabei stellt er sich nicht gerade geschickt an.
Der Koksberg gerät in Bewegung und Michael wird mit Kohlenstaub überdeckt. Als er zurück in Hannas Wohnung kommt, überredet sie ihn, sich zu baden.
Ob sie jetzt schon seine Verführung plant?
Möglich. Sie beobachtet ihn auf jeden Fall ruhig, als er sich zögernd und verlegen auszieht. Nach dem Bad trocknet sie ihn, selbst bereits nackt, ab und ergreift die Initiative.
Verständlich, dass der unerfahrene Michael sich in dieser Situation erst einmal unsicher fühlt.
Ich war überwältigt von der Gegenwart ihres nackten Körpers.
Aber nach einer Weile wird für ihn alles selbstverständlich. Er erforscht Hannas Körper und gibt sich hin, als sie mit ihm schläft. Klar, dass er sich nach diesem Erlebnis mit ihr in sie verliebt hat. Er hat das Gefühl, von Hannah verwöhnt worden zu sein. So etwas Ähnliches sagt der Ich-Erzähler doch auch über seine Mutter.
Ja, er erinnert sich an eine Situation aus seiner Kindheit, als seine Mutter ihn vor dem warmen Herd in der Küche wusch und ankleidete.
Ich erinnere mich an das wohlige Gefühl der Wärme und an den Genuss, den es mir bereitete, in dieser Wärme gewaschen und angezogen zu werden.
Also vergleicht er Hannah mit seiner Mutter?
Zumindest stellt er indirekt eine Parallele zwischen beiden her. Hannah ist jedoch gleichzeitig auch der Auslöser für Michaels beginnende Ablösung von seinen Eltern. Er setzt ihnen gegenüber zum Beispiel durch, dass er wieder in die Schule gehen darf. Um täglich Zeit mit Hannah verbringen zu können, schwänzt er aber jeweils die letzte Schulstunde.
Dabei kennt Michael noch nicht einmal Hannas Vornamen. Erst nach einer Woche fragt er seine Geliebte danach. Hannah reagiert darauf aber doch ziemlich merkwürdig, nicht?
Stimmt. Ihr Misstrauen kann sich der Leser an dieser Stelle kaum erklären. Michael wundert sich ja selbst darüber, dass Hannah seinen Vornamen auch nicht kennt, obwohl er seine Schulhefte häufig auf ihren Tisch legt.
Also zeigt sich schon am Anfang der Beziehung, dass Hannah nicht offen gegenüber Michael ist. Und schon bald kommt es dann folglich auch zu einem größeren Konflikt. Michael beichtet Hannah sein Schulschwänzen. Er glaubt, er werde ohnehin nicht versetzt. Hannah reagiert darauf unerwartet heftig und wirft ihn aus dem Bett.
Raus aus meinem Bett und komm nicht wieder, wenn du nicht deine Arbeit machst. Blöd ist deine Arbeit? Blöd? Was meinst du, was Fahrscheine verkaufen und lochen ist? Sie stand auf, stand nackt in der Küche und spielte Schaffnerin.
Ja, Hannah führt ihm drastisch die Monotonie ihrer eigenen Arbeit vor Augen, um ihm klarzumachen, wie wichtig Bildung ist. Damit Michael Hannah weiterhin sehen kann, verspricht er, intensiver für die Schule zu arbeiten. Tatsächlich schafft er es, den versäumten Stoff nachzuholen und in die nächste Klasse versetzt zu werden.
Aber damit nicht genug. Hannah stellt ja eine weitere Bedingung. Bei jedem der Treffen duschen die beiden gemeinsam, bevor sie sich lieben. Hannah besteht nun aber darauf, dass Michael ihr vorher noch etwas vorliest.
Vorlesen, duschen, lieben und noch ein bisschen beieinander liegen. Das wurde das Ritual unserer Treffen.
Michaels Fragen nach Hannas Vergangenheit weicht sie jedoch meist aus. Auch über eine gemeinsame Zukunft wird nicht gesprochen.
Erste Schatten, Kapitel 10 bis 11.
In den Osterferien will Michael Hannah überraschen und sie während ihrer Frühschicht in der Straßenbahn besuchen. Michael steigt absichtlich in den hinteren Wagen ein.
Er versprach Privatheit, eine Umarmung, einen Kuss.
Aber Hannah verhält sich ganz anders, als Michael sich das erhofft hat.
Stimmt. Hannah bleibt vorne beim Fahrer stehen und scheint Michaels Anwesenheit zu ignorieren. Später wirft sie Michael zwar einen Blick zu, wahrt jedoch Abstand zu ihm. Darin kann man ein Bild für die Distanz und Kommunikationslosigkeit in der Beziehung selbst sehen. Der Junge bleibt im hinteren Wagen allein.
Ich fühlte mich ausgeschlossen, ausgestoßen aus der normalen Welt, in der Menschen wohnen, arbeiten und lieben, als sei ich verdammt zu einer ziel- und endlosen Fahrt im leeren Wagen.
Schließlich erträgt Michael diese Situation nicht länger, steigt aus und geht zu Fuß zurück. Die Fahrt in der Straßenbahn erscheint ihm jetzt schon als böser Traum. Das Ganze hat jedoch ein Nachspiel. Das ist fast noch wichtiger für die weitere Beziehung als die Sache selbst, oder?
In gewisser Hinsicht schon. Denn als Michael Hannah empört zur Rede stellen will, wird daraus eine Art Machtspiel Hannas. Hannah wirkt unnahbar gegenüber Michael und reagiert auf seine Vorwürfe ihrerseits mit einer Beschuldigung. Im völligen Widerspruch zu dem, was Michael erlebt hat, behauptet sie, er habe in Wirklichkeit sie ignoriert. Schließlich bittet sie Michael zu gehen.
Vorher lässt sie aber noch Badewasser ein und beginnt, sich vor Michael zu entkleiden. Hannah weiß genau, welche Wirkung sie auf Michael hat. Das sieht alles schon sehr nach bewusster Manipulation aus.
Das vermutet der Ich-Erzähler rückblickend ebenfalls. Michael kehrt jedenfalls bereits nach einer halben Stunde zu Hannah zurück. Obwohl er sich eigentlich nichts vorzuwerfen hat, entschuldigt er sich sogar bei Hannah. Diese lenkt schließlich ein, als Versöhnungsgeste badet sie Michael. Anschließend lieben sich die beiden.
Michael hat sich Hanna also völlig unterworfen, um sie nicht zu verlieren. Das hat Folgen.
Ich hatte nicht nur diesen Streit verloren. Ich hatte nach kurzem Kampf kapituliert, als sie drohte, mich zurückzuweisen, sich mir zu entziehen. In den kommenden Wochen habe ich nicht einmal mehr kurz gekämpft.
Trotz Michaels völliger Anpassung an Hanna bleibt dies nicht der einzige Konflikt zwischen den beiden. Es folgt später dieser Streit in Amorbach. Bei dem geht es wieder um einen misslungenen Überraschungsversuch Michaels, nicht wahr?
Nicht ganz. Der eigentliche Auslöser für diesen Streit, der sich auf der gemeinsamen Fahrradtour der beiden in den Osterferien ereignet, ist Hannas Analphabetismus. Während dieser Reise mehren sich die Zeichen dafür, dass Hanna nicht lesen und schreiben kann. Michael erkennt dies aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Verstehe. Hanna ist also so aggressiv gegenüber Michael, weil sie seinen Zettel nicht lesen kann. Darauf steht, Michael sei kurz Brötchen holen gegangen und komme gleich wieder zurück. Hanna muss also annehmen, Michael sei verschwunden und wolle sie allein im Gasthof zurücklassen.
Richtig. Bei seiner Rückkehr macht sie ihrem Gefühl der Hilflosigkeit Luft.
Sie hatte den schmalen, ledernen Gürtel in der Hand, den sie um ihr Kleid tat, machte einen Schritt zurück und zog ihn mir durchs Gesicht. Meine Lippe platzte und ich schmeckte Blut.
Hannas anschließende Tränen überfordern Michael. Wie schon zuvor versucht Hanna, ihr Verhalten durch körperliche Liebe vergessen zu machen, statt mit Michael zu reden. Weitere Fragen wiegelt sie durch die Behauptung und gleichzeitige Lüge ab, sie habe keinen Zettel gefunden.
Hanna muss auf Michael ja ziemlich unberechenbar wirken. Trotzdem merkt der Ich-Erzähler an, dieser Streit habe das Verhältnis zu Hanna noch inniger gemacht. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
Nun, Hanna hat hier zum ersten Mal eine Schwäche gegenüber Michael offenbart. Dadurch fühlt sich Michael ihr jetzt näher.
Der Gleitflug von Hannas und Michaels Liebe. Kapitel 12 bis 17.
In der letzten Woche der Osterferien verreisen Michaels Eltern und seine großen Geschwister. Seine kleine Schwester soll mit ihm zu Hause bleiben. Damit Michael in diesen Tagen aber alleine zu Hause sein kann, wird er auch noch kriminell.
Michael stiehlt für seine kleine Schwester Kleidungsstücke, damit sie diese Zeit bei der Familie einer Freundin verbringt.
Eines Abends besucht Hanna Michael bei ihm zu Hause. Aber besonders wohl scheint sie sich dort nicht zu fühlen.
Ja, das sieht so aus. In der bildungsbürgerlich eingerichteten Wohnung von Michaels Eltern fühlt sie sich wie ein Fremdkörper. Im Arbeitszimmer von Michaels Vater, einem Philosophieprofessor, verbringt sie besonders viel Zeit. Die Bücherregale dort scheinen sie sehr zu faszinieren.
Spätestens jetzt müsste Michael doch merken, was mit Hanna los ist. Sie fragt doch, ob Michaels Vater die Bücher alle selbst geschrieben habe.
Michael scheint an dieser Frage jedoch nichts Ungewöhnliches zu finden. Schließlich liest er Hanna auf ihre Bitte hin aus einem Buch, das sein Vater verfasst hat, vor. Es geht darin um Kant und Hegel.
Kein Wunder, dass beide damit nicht viel anfangen können. Bei Michael zu Hause wirkt Hanna nicht so dominant wie sonst, oder?
Ja. Dennoch ist die Beziehung der beiden auch in den folgenden Wochen von dem immer gleichen Muster von Zurückweisung und Erniedrigung geprägt. Trotz allem fühlt Michael sich aber gut und selbstsicher im Umgang mit seinen Klassenkameraden.
Das liegt ja vor allem daran, dass er im Gegensatz zu seinen Altersgenossen durch seine Erfahrung mit Hanna keine Angst vor Mädchen hat.
Ich kannte die Frauen und konnte gelassen und kameradschaftlich sein. Das mochten die Mädchen.
Da gibt es doch eines, für das Michael sich ziemlich interessiert.
Ja. Sie heißt Sophie und ist seine neue Banknachbarin, als er in die Obersekunda, die heutige 11. Klasse, versetzt wird. In den folgenden Sommerwochen beginnt Michael sowieso mehr und mehr Zeit mit seinen Klassenkameraden im Schwimmbad zu verbringen.
Hanna ist also nicht mehr der Mittelpunkt von Michaels Leben. Im Rückblick glaubt der Erzähler, dass sich in dieser Zeit bereits das Ende ihrer Beziehung ankündigt. Dass Michael die Gesellschaft von Gleichaltrigen bevorzugt, ist ja aber eigentlich ganz natürlich.
Ja, im Schwimmbad geht es um Sport, Spiel und Flirt. Die Kommunikation seiner Klassenkameraden ist von einer gewissen Leichtigkeit geprägt. An Michaels Geburtstag wird er dort groß gefeiert. All das steht in krassem Gegensatz zu der problematischen Beziehung mit Hanna, die von einem Mangel an Kommunikation und dem Fehlen einer gemeinsamen Lebenswelt gekennzeichnet ist.
Hanna weiß ja nicht einmal, wann Michael Geburtstag hat und ist an diesem Tag besonders schlecht gelaunt, als er aus dem Schwimmbad kommt. Wie Michael da auf die Idee kommen kann, er hätte Hanna verraten, ist mir schleierhaft.
Nun, als Verrat empfindet er zunächst einmal die Tatsache, dass er den Namen Hanna gegenüber seinen Mitschülern nicht erwähnt.
Ich habe verschwiegen, was ich hätte offenbaren müssen. Ich habe mich nicht zu ihr bekannt.
Nach einigen Wochen, in denen Hanna sich besonders launisch und herrisch verhält, hat Michael noch einmal ein besonders intensives Liebeserlebnis mit ihr. Den restlichen Nachmittag verbringt er wie üblich im Schwimmbad. Als Hanna dort unangekündigt auftaucht und ihn aus der Entfernung anblickt, bleibt er an seinem Platz, statt zu ihr zu gehen. Auch das belastet ihn später sehr.
Er glaubt ja sogar, diese Schwimmbad-Episode sei der Grund dafür, dass Hanna am nächsten Tag trotz einer angebotenen Beförderung ihre Stelle kündigt und ohne jede Erklärung aus der Stadt verschwindet.
In der einen kleinen Situation bündelte sich für mich die Halbherzigkeit der letzten Monate, aus der heraus ich sie verleugnet, verraten hatte. Zur Strafe dafür war sie gegangen.